Seid ganz herzlich gegrüßt heute am 7. Sonntag nach Trinitatis hier in unserer schönen Hartensteiner Kirche. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen uns begrüßen mit der Jahreslosung aus 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Wochenspruch steht im Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir feiern heute Predigtgottesdienst mit eingeschlossenem Abendmahl. Gleichzeitig ist Kinderstunde und Kindergottesdienst. Und beim Lied Felsenfest und stark ist mein Gott, kommen die Kleinen bitte wieder nach vorne in den Altarraum. Und nun segne uns Gott diesen Gottesdienst, dass er geschehe ihm zur Ehre und uns zur Auferbauung.
Thank you. euch.
Beten wir in der Stille zu Gott, der uns an seinen Tisch ruft. Wunderbarer Gott, du schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Du schenkst uns Christus, deinen Sohn. Er ist das Brot des Lebens. Wir bitten dich, mach unser Herz weit, dass wir wahrnehmen, wie reich deine Güte ist für alle Menschen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Wir hören die Epistel aus der Apostelgeschichte des Lukas im zweiten Kapitel. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Worte der Heiligen Schrift.
Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Stark gehalten in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott. Keine Macht der Welt, ob Leben oder Tod, trennt mich von Jesu Liebe, er ist Herr. Nichts in dieser Welt hält seine Liebe auf. Felsenfest ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Felsenfest und stark ist mein Gott. Starke Halt in Not, du bist mein Herr und Gott. Felsenfest ist mein Gott.
Lasst uns beten. Jesus, du bist ein Freund der Kinder, du hast die Kinder zu dir gerufen, du hast sie zu dir kommen lassen und hast sie gesegnet. Wir danken dir für die Kinder, die jetzt hier sind Und wir bitten dich um deinen Segen für sie in der Kinderstunde und im Kindergottesdienst. Und segne die Erwachsenen, die jetzt mit ihnen den Gottesdienst verlassen und Kindergottesdienst feiern. Das bitten wir den Vater im Heiligen Geist. Amen. Amen. Dann eine gesegnete und Kindergottesdienst.
Das Evangelium steht geschrieben in Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Worte der Heiligen Schrift.
Wir haben die gute Nachricht von Jesus gehört. Lasst uns darauf antworten, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus deinem Mund zu uns kommt. Öffne uns jetzt Herz und Verstand für dein Wort, damit es in uns Raum findet, unser Denken und Handeln bestimmen kann. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Den Abschnitt aus der Bibel, der heute der Predigt zugrunde liegt, werde ich nach und nach während der Predigt vorlesen. Der Herr segne an uns sein Wort. Das ist ja hier wie in der Wüste. Mit diesem mehr oder weniger originellen Spruch kann man auf einer Party darauf aufmerksam machen, dass das Glas leer ist. Und als Gast freut man sich, wenn der Gastgeber den dezenten Hinweis versteht und die Luft aus dem Glas lässt. Auf einer Party eine Viertelstunde vor einem leeren Glas zu sitzen, hat natürlich überhaupt nichts mit der Wirklichkeit der Wüste zu tun. Wüste ist was anderes. Das ist Wüste. Die einzige, die es in Europa gibt, die Sierra Nevada in Spanien. Wir waren bei Andalusien im Urlaub und sind dann einen Tag dahin gefahren. Und wenn Sie das Bild jetzt so sehen, dann denken Sie vielleicht, huch, die ist aber gut bewohnt. Das sieht nur so aus. Die Sierra Nevada war Kulisse für einige Western. Once Upon a Time in the West, spielen wir das Lied vom Tod, ist vielleicht der berühmteste von allen, und man kann die Kulissen besuchen. Es ist also ein Kulissendorf, was da zu sehen ist, kein bewohntes Dorf. Aber man kriegt mal dort einen Einblick, was Wüste ist und wie Wüste ist und wie es in der Wüste ist. Roland Werner, früher unter anderem mal Generalsekretär des CVJM in Deutschland, hat Wüstenerfahrungen gesammelt im Lauf seines Lebens und er hat sie mal so beschrieben. Die Wüste fordert den ganzen Menschen, den Körper, die Seele, den Geist. Sie zeigt uns unsere Abhängigkeit. Sie lässt den Abgrund sichtbar werden, an dem wir uns entlang bewegen. Sie zeigt uns die Grenzen, innerhalb derer Leben überhaupt möglich ist. An die Grenzen kommen, innerhalb derer Leben überhaupt möglich ist. Das ist eine Erfahrung, die kann man auch machen, ohne sich in einer Wüste zu befinden. Der Verlust eines geliebten Menschen durch Trennung oder Tod kann so eine Erfahrung sein. Eine plötzliche Krankheit, eine schlimme Diagnose. Oder auch die Erfahrung des Überfordertseins in den täglichen Aufgaben. Das, wo wir manchmal Burnout dazu sagen. Das sind Wüstensituationen des Lebens, wo wir an die Grenzen dessen kommen, innerhalb dessen Leben überhaupt noch möglich ist. Das Volk Israel hat 40 Jahre seiner Geschichte in der Wüste verbracht und es hat dort einige Erfahrungen gesammelt, die uns auf Grenzsituationen vielleicht ein bisschen vorbereiten können und uns vielleicht auch in solchen Situationen helfen können. Wir blenden uns mal in die Geschichte des Volkes Israel ein. Ich lese aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 16. In der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Eine Story von einem murrenden und meckernden Volk und das an einem Tag, an dem Deutschland nicht Fußball-Europameister wird. Das hat uns ja nur gerade noch gefehlt. Wo wir selbst Teil eines murrenden Volkes sind, also jedenfalls ist die Unzufriedenheit ja an vielen Stellen mit Händen zu greifen. Israels Schicksal hatte sich gerade gewendet. Mit dem Versprechen auf ein gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließen, hatte man die Sklaverei in Ägypten hinter sich gelassen. Und man hatte eine sensationelle Erfahrung mit Gott gemacht. Wie durch ein Wunder war man der ägyptischen Armee entkommen. Und jetzt, 1,5 Monate danach, statt im gelobten Land sitzt man in der Wüste, statt Milch und Honig nur Sand zwischen den Zähnen. Das Volk Israel ist ein Haufen frustrierter, enttäuschter, unzufriedener Menschen. Und das kann uns die Augen öffnen für ein paar Verhaltensmuster, die uns bis heute in solchen Situationen begegnen. Das erste: In der Wüste, also in Grenzsituationen, wird man schnell ungerecht. Jemand verliert seine Arbeit und er spürt in sich so einen Ärger auf alle, die noch Arbeit haben. Jemand wird schwer krank und kriegt eine Wut in sich auf alle, die gesund sind. Jemand verliert einen lieben Menschen und kann es nicht mehr mit ansehen, wenn andere gemeinsam glücklich sind. An Israel verblüfft ein bisschen, dass die Wut sich nicht gegen Gott richtet. Die Menschen in Israel sind überzeugt, dass Gott ihren Tod will, wo auch immer sie diese Überzeugung herhaben. Aber sie sind davon überzeugt: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Und trotzdem klagen sie Gott nicht an. Sie klagen Gott nicht an, den sie nicht sehen. Sie bitten ihn auch um nichts. Sondern ihre Wut richtet sich gegen Mose und Aaron, also gegen die, die sichtbar vor ihnen stehen und die die Verantwortung tragen. Heute ist für die meisten unserer Mitmenschen klar, Gott ist tot, hat keinen Sinn, ihn anzuklagen oder ihn um irgendwas zu bitten. Da ist es relativ naheliegend, dass die Wut sich gegen die richtet, die tatsächlich oder vermeintlich verantwortlich sind für den Zustand in der Stadt, im Land, in der Welt, in der Kirche. Ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Ja, und wenn man sich dann auf die Verantwortungsträger eingeschossen hat, dann hat man auch gleich eine schöne kleine Verschwörungserzählung bei der Hand. Die haben uns ja nur aus Ägypten geführt, damit wir hier in der Wüste verhungern. Und wie das bei Verschwörungsmythen so ist, ja, das erklärt erstmal, warum der Zustand so ist, wie er ist. Aber spätestens beim Plausibilitätstest wird es ein bisschen eng. Warum um alles in der Welt sollten die das machen? Welches Interesse können Mose und Aaron daran gehabt haben, das Volk Israel in die Wüste zu führen, damit es dort stirbt? Man muss sich nicht mit jeder Situation abfinden und Missstände und Widersprüche und Unzufriedenheiten müssen ausgesprochen werden. Aber wir müssen dabei fair bleiben. Und das geht schnell, dass das abhanden kommt, das merken wir hier. Gerade Menschen gegenüber, die Verantwortung tragen, Stadträte, Bürgermeister, Politiker. Ihnen gute Motive zu unterstellen, ist kein Teil von Fairness. Und es könnte ja immerhin sein, dass die Jahreslosung auch für solche Auseinandersetzungen gilt. Das Zweite, was wir hier sehen und was immer wiederkehrt, in der Wüste, also in Grenzsituationen, erscheint die Vergangenheit ideal. So nach dem Motto, früher war alles besser oder zumindest war nicht alles schlecht. Na klar, das Leben im Gefängnis hat seine Vorteile. Man hat einen geregelten Alltag, es gibt klare Spielregeln und es gibt ganz klare Grenzen. Und der Zusammenhalt unter Inhaftierten ist logischerweise irgendwie größer. Die Freiheit ist anstrengend, wenn nicht einer sagt, was alle machen sollen, sondern wenn miteinander um den richtigen Weg gestritten und gerungen werden muss. Wenn sich nicht einer durchsetzt, sondern man Kompromisse aushandeln muss, mit denen dann nie alle ganz zufrieden sind. Früher war vielleicht nicht alles schlecht, aber vieles war eben schlecht. Und eine realistische Einschätzung darf diese Vergangenheit nicht verklären. Wir saßen vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Der Sachse sagt, klopsch gleich. Das war nicht die Situation von Sklaven in Ägypten. Es wird nicht so üppig gewesen sein, aber selbst wenn, ein voller Bauch ist ja noch kein erfülltes Leben. Aber im Rückblick sieht das eben ganz anders aus. Und da kommt etwas Drittes ins Spiel, eine dritte Beobachtung, die sich immer wiederholt und die vielleicht die kritischste ist. In der Wüste, in Grenzsituationen vergisst man schnell, dass man nicht am Ziel ist. Die Israeliten hatten vergessen, dass sie unterwegs sind, dass die Wüste eine notwendige Durchgangsstation auf dem Weg ins gelobte Land ist. Unser Leben hier in dieser Welt ist auch eine Durchgangsstation, ist nicht das Ziel. Wir sind auf einem Weg. Das Ziel ist die Ewigkeit bei Gott, Gottes neue Welt, sein Reich. Der Weg dahin wird immer auch Wüstenabschnitte enthalten. Und das ist jetzt keine Vertröstung auf ein besseres Jenseits und kein Desinteresse an dieser Welt. Es ist einfach ein wichtiger Fakt für die persönliche Perspektive. Und ich wünsche mir auch für mich selber, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat mal Folgendes geschrieben. Warum zwingst du mich, Herr, diese Wüste zu durchqueren. Ich quäle mich inmitten der Dornen. Nur eines Zeichens aber bedarf es von dir, dass die Wüste sich wandelt, dass der blonde Sand und der Horizont und der große stille Wind nichts Fremdes mehr sind und nichts Zufälliges, sondern ein weites Reich, durch das hindurch ich dich erkenne. Nur eines Zeichens aber bedarf es von dir. Und Gott gibt dieses Zeichen. Der Herr sagte zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen, gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder. Und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Als die Leute von Israel es sahen, sagten sie zueinander: Was ist denn das? Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen: Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Der malende Priester Sieger Köder hat ein Bild zu dieser Geschichte gemalt. Wir sehen das jetzt, einen Ausschnitt davon sehen wir jetzt. Das Volk murrt und Gott murrt nicht zurück. Das war nicht immer so. Es gibt andere Geschichten auf diesem Weg, da ist das ein bisschen anders. Aber hier murrt Gott nicht zurück, sondern Gott antwortet. Er antwortet auch auf das Murren. Die Israeliten haben ihn nicht um das tägliche Brot gebeten, er gibt es ihnen trotzdem. Gott versorgt sein Volk und es fällt auf, dass im Bibeltext hier das Wort für Gemeinde steht. Sie haben das schon gehört in der Übersetzung, ne? Das ist also ein Bezug auch zur Gemeinde. Die Kirche hat ihren Weg ja immer auch als ein Weg des, also vor dem Hintergrund des Weges des Gottesvolkes, Weges aus der Sklaverei gesehen. Gott versorgt sein Volk, seine Gemeinde, er versorgt uns. Und das wäre jetzt der Punkt, wo eigentlich Sie dran wären. Denn viele von Ihnen, viele von euch haben ja solche Wüstenzeiten schon erlebt. Manche haben den Krieg erlebt, die Nachkriegszeit. Manche haben die 1950er Jahre erlebt, die Auseinandersetzungen um die junge Gemeinde. Manche könnten erzählen von Enteignungen, von Volkseigentum, von LBG. Für manche ist die Biografie durch die Zeit nach der friedlichen Revolution erheblich durcheinander gekommen. Und wir könnten erzählen von persönlichen Krisen und Grenzsituationen. Und viele haben erlebt, es ging trotzdem weiter. Gott hat geholfen, Gott hat getragen, Gott hat versorgt. Und es war immer wieder ein Wunder. Und viele von uns könnten davon jetzt etwas erzählen. Ich möchte auch dazu zwei Beobachtungen aus dem Bibeltext teilen. Die erste ist, Gott hilft anders, als wir denken. Als die Israeliten das Manna zum ersten Mal sehen, bricht nicht die helle Freude aus. Sie fragen: Was ist das denn? Manhu, was das? Ein Wortspiel mit dem Wort Manna im Hebräischen. Manhu, was das? Was, das soll Gottes Hilfe sein? Das soll uns satt machen? Das soll uns durch die Wüste bringen? Die Hilfe Gottes hatten wir uns anders vorgestellt. Wenn man im Bibellexikon mal den Artikel Manna liest, dann lese ich dort von einer noch heute bekannten Naturerscheinung, die dem hungernden Volk in der Wüste zur Hilfe wurde. Man findet am Sinai ein tropfenartiges Gebilde an den Blättern des in der Wüste beheimateten Baumes bzw. Strauches der Tamariske, das durch einen Stich einer Schildlaus aus dem Sekret dieses Insekts entsteht und von den Blättern auf den Boden hinabfällt, von wo man es, wenn es in der Nachtkühle verhältnismäßig hart geworden ist, auflesen kann. Und wenn ich den Artikel Wachteln lese, dann lese ich: Der etwas schwerfällige Zugvogel kommt vom Flug über das Rote Meer oft so erschöpft auf der Sinai-Halbinsel an, dass er leicht, sogar mit der bloßen Hand, gefangen werden kann. Wie jetzt? Also gar kein richtiges Wunder? Na und selbst wenn es so wäre, muss man für das tägliche Brot nicht danken, wenn man den Bäcker kennt? Muss man für die Heilung nicht dankbar sein, wenn man weiß, dass eine Ärztin mitgewirkt hat? Kann man daran nicht erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, so wie Gott es als Ziel dieser Maßnahme benannt hatte? Die Erfahrung Israels in der Wüste ist: Gott hilft. Sieger Köder hat einen der Protagonisten hier mit einem jüdischen Gebetsschal gemalt. Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Menschen auf der Wüstenwanderung so gekleidet waren. Aber er will damit möglicherweise deutlich machen, dass es die Augen des Glaubens braucht, die die Gabe Gottes sehen. Auch in den Dingen, die sich vielleicht ganz anders erklären lassen. Es braucht die Augen des Glaubens, die die Gabe Gottes sehen. Gott versorgt seine Leute, aber eben manchmal anders, als sie sich das vorstellen. Deshalb beten wir ja: Dein Wille geschehe. Mose aber erklärte es ihnen: Dies ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Und er befiehlt euch: Sammelt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Die Leute gingen und sammelten, die einen mehr, die anderen weniger. Als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel. Und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Das ist die zweite Erfahrung, die wir dieser Story entnehmen können. Gott hilft für den heutigen Tag, er hilft für den nächsten Schritt. Ein jüdischer Rabbi wurde mal gefragt, warum hat Gott nicht alles Manna für ein Jahr auf einmal gegeben? Und der jüdische Lehrer antwortet mit einem Gleichnis. Er sagt, ein König gibt seinem Sohn alle Lebensmittel für ein Jahr auf einmal. Was ist die Folge? Der Sohn bittet nur einmal und er dankt auch nur einmal. Daraufhin entscheidet sich der König, ihm Tagesrationen zu geben. Und die Folge ist, der Sohn bittet jeden Tag und er dankt jeden Tag. Klar, wir hätten gerne Vorräte und wir haben ja auch Vorräte. Also ich gehe davon aus, dass Sie alle Lebensmittelvorräte zu Hause haben und wir versuchen, was an Geld zurückzulegen auf ein Konto oder in Geldanlagen oder irgendwas. Und wir hätten natürlich auch gerne Vorräte in Glaube, Hoffnung, Liebe, Freude und Kraft, möglichst für ein ganzes Jahr, möglichst für ein ganzes Leben. Israels Erfahrung ist, Gott gibt genau so viel, wie ich brauche und er gibt es jeweils für den Tag. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Deshalb hat Jesus uns ja auch gelehrt zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn wir heute an diesem siebten Sonntag nach dem Trinitatisfest diesen Bibeltext lesen, diese Geschichte lesen, dann fällt uns natürlich noch ein Zusammenhang ein, der hier nicht unmittelbar dasteht, der sich aber aus dem biblischen Zusammenhang ergibt. Wir denken an Jesus. Jesus hat uns ja nicht nur gelehrt, zu beten, dein Wille geschehe und unser tägliches Brot gib uns heute. Er hat von sich auch gesagt, ich bin das Brot des Lebens, das Lebensmittel schlechthin. Er ruft uns im Abendmahl an seinen Tisch. Und da geht es uns vielleicht ein bisschen wie den Israeliten in der Wüste. Und wir sagen, Manu, was das? Brot, Traubensaft, Wein, das soll uns helfen, das soll uns Kraft und Glauben geben, das soll uns mit Gott verbinden? Ja. Die Taufe reicht fürs ganze Leben, das Abendmahl brauchen wir immer wieder, so oft wir können. Und so wird die Erfahrung Israels hoffentlich auch unsere Erfahrung, dass Gott uns versorgt, jeden Tag neu, auch in den Wüsten des Lebens. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und daran sollten wir denken, wenn es uns mal wieder nach Murren und Meckern zumute ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht. Den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Als er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen von Herzen, die ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe zusammenhält und er sein göttliches Jawort stellt, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.
Für die kommende Woche ist noch Folgendes bekannt zu geben. Die junge Gemeinde trifft sich wieder Montag um 19 Uhr. Kirchenchorprobe ist Dienstag um 19.30 Uhr. Das Männerwerk am Donnerstag um 19 Uhr. Die Posaunenchorprobe ist diesmal am Freitag um 18.30 Uhr. Dann möchten wir ganz herzlich einladen zum Orgelspaziergang des diesen Jahres. Und zwar beginnt das am Samstag um 17 Uhr in der Zionskirche in Hartenstein. Es sind auch überall Plakate aufgehangen, ich glaube draußen, könnt ihr euch gerne nochmal erkundigen. Und Andreas hat gesagt, wer Fragen hat, darf ihn gerne löschen. Nächsten Sonntag um 9.30 Uhr ist Predigtgottesdienst, gleichzeitig Kindergottesdienst und Kinderstunde. Dann habe ich noch eine Vorinformation für den Schulanfang. Und zwar zum Schulanfang wollen wir am 11. August gemeinsam mit der Tierfelder Gemeinde einen Familiengottesdienst hier in der Hartensteiner Kirche feiern. Eingeladen sind auch alle, für die ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Zum Beispiel ein neues Schuljahr, Ausbildung, eine neue Arbeit oder man geht in Rente oder was auch immer. Natürlich sind alle Schulanfänger herzlich eingeladen. Im Anschluss laden wir dann herzlich zum Kirchenkaffee ein. Die Andacht am Schulanfangstag entfällt damit. Die Kollekte vom letzten Sonntag betrugen für die eigene Gemeinde 142 Euro, für den christlichen Hilfsverein Wismar e.V. 1.403,03 Euro, für die Kirchenerhaltung 10 Euro. Gott segne Geber und Gaben. Die heutige Kollekte ist für die Erhaltung und Erneuerung kirchlicher Gebäude bestimmt und wird am Ausgang eingesammelt. Das Dankopfer im Gottesdienst verbleibt in unserer eigenen Gemeinde. So, und da wollte der Christoph noch was sagen. Wo steckt er denn? Kommst du?
Ja, wie den meisten bekannt ist, wollen wir im September die Orgel mal reinigen und reparieren, was kaputt ist. Und da will ich mal ganz herzlich danken für die Kollekten und für die Spenden, vor allem die da eingegangen sind, und zwar von 6.575 Euro. Und das ist so, dass der Denkmalschutz die Förderung nicht zugesagt hat für dieses Jahr. Aber ich muss das ehrlich sagen, da ist ein kleines Wunder geschehen. Und zwar haben wir am Montag einen Brief bekommen, wo doch Geld da kommen wird vom Denkmalschutz. Und da sind wir ganz dankbar. Ich will die Summe mal noch nicht nennen, weil das noch nicht hundertprozentig ist. Und damit wollen wir aber erstmal die Spendenaktion heute abschließen. Nochmal vielen Dank für die vielen Spenden, die da eingegangen sind. Und das ist für mich wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass wir auch dort Gnade und Barmherzigkeit von unserem Herrn erfahren dürfen. Und es geschehen so viele Dienste in unserer Gemeinde. Und da will ich trotzdem heute mal einen hervorstellen oder mal mit Namen benennen. Und zwar ein Freitag Dietrich. Der hat den Zaun gebaut vom Pfarrgarten. Und anders selbstverständlich, dass er das gemacht hat. Ganz alleine hat er da mit viel Fleiß und Mühe den Verkehr gut bewältigt, da am Hermann-Löhns-Weg war. Und Dietrich, vielen Dank für deine Arbeit und für deinen Dienst, den du da getan hast. Und dank deiner Hilfe haben wir uns alle Latten am Zaun, jedenfalls im Pfarrgarten. Vielen Dank und Gott vergelt's.
Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Lasst uns beten. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Dein ist alles, was wir sind und haben. Wir bitten dich, nimm diese Zeichen unseres Dankes an zu deiner Ehre und segne sie zum Dienst in der Liebe. Herr, und wir bitten dich auch für das Geld, das wir am Ausgang sammeln werden. Wir wissen, wie gut es ist, eigene Gebäude zu haben, wo wir uns versammeln können, wo wir dich loben können und Gemeinschaft mit dir und miteinander haben. Wir danken dir, dass es uns gelingt, unsere Gebäude zu erhalten, und wir danken dir auch für alle Unterstützung, die wir bei den Baumaßnahmen durch Beihilfen von der Landeskirche, von anderen Kirchgemeinden bekommen haben. Und wir danken dir, dass wir in der Lage sind, davon auch was weiterzugeben an andere, die jetzt vor Aufgaben stehen. Segne die Gaben und schenke, dass sie helfen, Gebäude zu erneuern und zu erhalten. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns jetzt in der Stille vor Gott bedenken, was uns von ihm und was uns voneinander trennt, und im Anschluss an diese Gebetsstille miteinander das Gebet beten, was dann hier projiziert wird. Und es waren doch oft nur Kleinigkeiten, um die es da ging. Ich wollte Recht behalten, aber ich vergaß die Liebe, die du geboten hast. Ich bin unfair gewesen, ich bin böse geworden, wo ich hätte Geduld aufbringen müssen. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die Verständnis und Hilfe von mir erwarteten. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Ich habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir. Deinen Geboten habe ich wenig Gewicht gegeben und deine Güte missachtet. Ich habe dich vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und dachte. Ich lasse mich gefangen nehmen von meinen Wünschen und Ängsten und sehne mich doch danach, frei und geborgen zu sein bei dir. Herr, ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem Glauben an dich zu leben. Ich bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld. Herr, erbarme dich. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich allen, die ihre Sünde bereuen und auf Tod und Auferstehung Jesu Christi von Herzen vertrauen. Als ein berufener Diener des Wortes die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns weiter beten für uns selbst und für andere Menschen, die unser Gebet brauchen. Herr Jesus Christus, lebendiges Brot vom Himmel, im Geheimnis deines Mahls empfangen wir dich. Du schenkst dich uns selbst. Wir danken dir dafür und wir bitten dich für deine Kirche auf der ganzen Welt, für alle, die dein Mahl feiern, für alle, die an deinen Tisch kommen, mit ausgestreckten Händen und sehnsüchtigem Herzen. Mach uns immer wieder zu einer lebendigen Gemeinschaft. Lass uns werden, was wir sehen, und glauben, was wir sind. Leib Christi, dein Leib. Wir bitten dich für die Menschen, mit denen wir unser Brot und unser Leben teilen, für unsere Familien und unsere Freunde, für alle, die uns am Herzen liegen. Umgib sie mit deinem Schutz und deinem Segen. Wir danken dir für alle Momente des Glücks, für alle Liebe und alle Gemeinschaft, die wir erleben. Und wir bitten dich für alle, denen solche Momente verwehrt sind. Wir denken besonders an die Menschen in der Ukraine, in Israel, in Gaza. Wir bitten dich für die israelischen Geiseln, die noch immer in Gefangenschaft sind. Gib, dass sie freikommen. Lass alle Gewalt ein Ende finden. Öffne Wege des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die, die heute noch Feinde sind, morgen miteinander an demselben Tisch sitzen können. Wir bitten dich für alle, die Hunger leiden, für die Mütter, die ihre Babys nicht mehr stillen können, für die Väter, die ihnen nicht helfen können, für die Kinder, für die jeder Tag ein neuer Kampf ums Überleben ist. Wir denken besonders an die Menschen im Sudan, in Äthiopien, in Myanmar. Und wir denken an die, deren Armut mitten unter uns nicht sichtbar ist, deren Hunger niemand bemerkt. Lass sie Hilfe finden, lass sie satt werden. Lass allen Hunger und alle Armut enden. Wir bringen auch die vor dich, denen wir unser Brot verdanken. Wir danken dir für alle, die in der Landwirtschaft arbeiten und bitten dich um deinen Segen für sie und ihre Arbeit. Bewahre uns davor, das Land und unsere Lebensgrundlagen zu zerstören und lass uns sorgsam umgehen mit allem, was du uns schenkst. Und Herr, wir bitten dich für die Menschen, die auf dem Weg durch eine persönliche Wüste sind. Für alle, die heute in den Gottesdienst gekommen sind, in der Hoffnung auf ein Wort und ein Zeichen von dir. Für die, die scheu und ängstlich geworden sind und es nicht mehr wagen, auf andere zuzugehen. Für alle, die mit einer schweren Diagnose leben müssen. Und für die, die ihnen beistehen. Wir bitten für alle, die Trost brauchen. Erfrische ihre Seele, erleuchte sie mit deinem Licht und hilf uns allen, einander zu sehen und zu verstehen. Wir denken an die Menschen, die uns fehlen, die wir vermissen, mit denen wir unser Leben nicht mehr teilen können. Wir bringen die vor dich, um die wir uns sorgen und die, die uns um unsere Fürbitte gebeten haben. Herr, gesungen wird, und sie sind das so gewohnt, dass das zum Großteil ich mache und die Gemeinde erst in den Lobpreis am Schluss einstimmen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und man kann sich ein bisschen fragen, warum ist das eigentlich so? Wir beten das Vaterunser ja sonst auch gemeinsam. Und deshalb werden wir es ab heute, nicht nur heute, sondern ab heute so machen, dass sie eingeladen sind, bereits ab dem Geheiligt werde dein Name mit einzustimmen. Das werden sie daran merken, dass die Orgel schon ab dieser Stelle mit begleitet. Die Melodie ist vielen vertraut, weil sie das 100-mal gehört haben. Und wenn nicht, dann finden sie sich da schnell rein. Also sie sind herzlich eingeladen, das gleich von der Stelle an mitzubeten, wie sie es auch sonst machen, wenn wir es im Gottesdienst sprechen. Und erkennen, wie gesagt, erkennbar ist es daran, dass die Orgel dort schon mit der Begleitung einstimmt. Friede sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du gesandt zum Heil der Welt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch seine Auferstehung das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe, gelobet sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis.
Die du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.
Nirgends kommt uns Jesus so nahe wie im Abendmahl. Wer Brot und Wein beim Abendmahl nimmt, soll deshalb auch in der Verbindung mit Jesus leben. Das geschieht, indem er öffentlich durch Taufe und Konfirmation erkennen lässt: Ich gehöre zu Christus und seiner Kirche. Wer noch nicht in dieser Verbindlichkeit lebt oder wer sich durch Austritt aus unserer Gemeinschaft selber ausgeschlossen hat, kann trotzdem mit uns, kann trotzdem nach vorn kommen und kann sich ein Segenswort zusprechen lassen. Wir hoffen, dass dieser Tag und diese Gemeinschaft Mut zur Verbindlichkeit machen. Wir feiern das Abendmahl im Gottesdienst als Wandelabendmahl. Die Helferinnen und Helfer werden es zuerst empfangen und dann wird es hier vorne zwei Stationen geben. Wir bitten Sie, durch den Mittelgang nach vorn zu kommen. Auf der Seite, die zum Friedhof ist, ist Wein in den Kelchen. Auf der Seite, die zum Pfarrhaus gerichtet ist, ist Traubensaft in den Kelchen. Und zu mir können alle kommen, die ein Segenswort zugesprochen haben möchten und auch die noch nicht konfirmierten oder noch nicht getauften Kinder. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertraut.